Ja, vielen Dank für die Einleitung und die Anmoderation. Jetzt sind wir auf jeden Fall dabei. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Stefan Wiefling. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Gruppe für Daten- und Anwendungssicherheit von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und bin in der Gruppe von Professor Luigi Lo Iacono und wir machen quasi täglich Usable Security und Privacy. Das gehört bei uns zum Tagesgeschäft und deswegen würde ich jetzt, freue mich natürlich sehr erstmal über die Einladung von der FIF, dass ich hier das Thema vorstellen kann. Und ich freue mich, dass ich euch und Ihnen dann entsprechend das Thema näher bringen kann, was denn uns so fasziniert an diesem Thema und wie man das vielleicht später umsetzen kann. Deswegen hier eine kleine Einführung in Usable Security und Privacy. Aber ich gebe jetzt mal davon aus, wir sind jetzt vielleicht nicht auf dem gleichen Stand, was IT-Sicherheit angeht. Deswegen würde ich da noch ein paar, ja, würde ich jetzt uns mal auf denselben Stand bringen, worüber reden wir überhaupt? Und wir reden über die IT-Sicherheit. Es gibt in Sicherheit natürlich jetzt viele Bereiche, die irgendwie jetzt damit zu tun haben könnten. IT-Sicherheit, näher betrachtet dann Datenschutz und Datensicherheit, schauen wir uns an. Und ja, was wollen wir damit erreichen? Also wir wollen Schutzziele erreichen. Das ist das Ziel in der IT-Sicherheit bei uns und wir wollen uns vor allen Dingen schützen vor Angreiferinnen und Angreifern. Und das bedeutet, das können jetzt Amateure sein, das können Profis sein, das können auch staatliche Akteure sein und die wollen in gewisser Weise beispielsweise uns abhören oder ähnliches und dafür wollen wir uns dann schützen. Und diese Ziele, die sind hier auf dieser Folie entsprechend dargestellt. Also Zurechenbarkeit sind also Terms wie Zugriffskontrolle, Vertraulichkeit, Integrität, Verbindlichkeit. Das sind ganz tolle Wörter, die stehen bestimmt auch im Duden drin, aber ich denke mal, einem von euch wird es wahrscheinlich echt schwer zu verstehen sein. Deswegen gehen wir da jetzt mal ein bisschen näher rein in diese Themen, um diese Begriffe mal genauer zu erklären. Inklusive der Erklärungen der schwierigen Wörter gehen wir dann auch noch auf Beispiele vorbei, die auch im realen Leben entsprechend vorkommen. Denn die Auswirkungen können natürlich entsprechend passieren. Und kommen wir mal zu dem Thema Vertraulichkeit. Ich meine, Vertraulichkeit der Daten sollte eigentlich klar sein. Wir nutzen irgendwie einen Rechner auf dem eigenen Computer, haben ein Smartphone vielleicht noch, übertragen Daten auf Server und ja, sind da halt dann doch sehr vernetzt. Und wenn wir jetzt beispielsweise auch im Cloud-Server irgendwie Daten speichern über uns, dann wollen wir halt natürlich auch sicherstellen, dass diese Daten dann auch nur bei uns entsprechend gesichert sind. Und die Praxis zeigt halt leider auch, es gibt halt dann Datenschutzverletzungen oder Hacks, wo dann halt mal Datensätze abhanden kommen. Und es zeigt halt leider eindeutig, wie schwierig Datenschutz und Datensicherheit in der Praxis ist. Ich habe jetzt hier eine Folie auch dargestellt. Da ist eine große Anzahl an Hacks mal dargestellt, anhand der Größe, wie viele Datensätze so pro Nutzerinnen und Nutzer entsprechend abhanden gekommen sind. Und das ist schon eine schockierende Grafik, weil ich denke mal, manche dieser Dienste, die da entsprechend dargestellt sind in dieser Grafik, die werden wir alle mal benutzt haben in gewisser Weise oder einige zumindest davon. Und das sind schon große Nummern an Datensätzen, die da entsprechend abhanden gekommen sind. Und klar, es sind halt wirklich so Millionen Zahlen, die da wirklich dargestellt sind. Aber naja, man darf auch nicht vergessen, das sind so irgendwie so große Zahlen. Da haben wir gar nicht mehr so wirklich den Überblick. Wenn wir nämlich jetzt mal genauer reingucken, sind da wirklich persönliche Schicksale und Konsequenzen mit verbunden. Und wir haben jetzt mal ein Beispiel von Ashley Madison rausgenommen. Ashley Madison ist eine Webseite, da können sich verheiratete Männer und Frauen anmelden, mit dem Ziel, eine Affäre zu suchen. Und klar, moralisch wollen wir da jetzt nicht diskutieren über diese Webseite. Es geht halt wirklich darum, dass Datensätze komplett abhanden gekommen sind, wo persönliche Nachrichten dabei waren, Kreditkartendaten, Anschriften der Personen, die Namen, mit wem sie vermutlich eine Affäre aufgebaut haben und ähnliches. Und wenn das halt einmal weg ist, dieser Datensatz, dann haben wir keine Kontrolle mehr drüber. Und die Folgen davon sind wirklich gravierend, weil wir hatten es jetzt in diesem Beispiel mit wirklich einem sehr gravierenden Eingriff in die Privatsphäre zu tun und das ist dann halt wirklich kein Spaß mehr. Denn wenn, wie ich jetzt diesen Datensatz habe, könnte ich in diesem Teil natürlich jetzt Leute erpressen. Identitätsdiebstahl, im Fall Ashley Madison gab es sogar Fälle, die mit dem Tod geendet sind. Und das heißt, das ist wirklich schon harter Tobak. Deswegen, das wäre jetzt beispielsweise eine richtige Bedrohung, die wir im Bezug auf die Vertraulichkeit hätten. Und wenn wir jetzt mal überlegen, bei dieser Webseite sind auch Kreditkartendaten gewesen und es kommt leider sehr häufig in der Praxis vor, dass illegalerweise Online-Dienste auch die Sicherheitsnummer in der Kreditkarte speichern. Und die Sicherheitsnummer ist eben verboten zu speichern. Die darf man eben nicht speichern, eben weil es eine Sicherheitsnummer ist und ich damit dann valide Transaktionen mit meinem Geld durchführen kann. Und wenn man sich überlegt, ich habe die Kreditkartendaten und die Sicherheitsnummer, dann kann ich, wenn ich noch die Adresse dabei habe, kann ich jetzt im fremden Namen einkaufen gehen, womit wir beim Punkt Verbindlichkeit und Zurechenbarkeit sind. Denn ja, das kann jetzt jemand in meinem Namen irgendwelche Produkte bestellen und das hat dann nicht nur strafrechtliche, sondern auch finanzielle Konsequenzen für mich. Und ich denke jetzt, wo wir jetzt eh alle in den Covid-19-Zeiten gerade leben, da wird vermutlich der Kreditkartenbetrug noch mehr angestiegen sein oder auch zumindest auf hohem Niveau bleiben, weil ich sag mal so Social Distancing und wenn ich jetzt in St. Augustin oder in Köln in der Stadt rumlaufe, dann ist es halt relativ schwer, mir den Geldbeutel zu klauen, weil wir haben ja immer 1,5 Meter Abstand mindestens und wenn sich da einer nähert, wäre halt verdächtig. Deswegen glaube ich, wird das auch weiterhin ein sehr, sehr schwieriges oder sehr interessantes Thema für Kriminelle zumindest sein, um irgendwie Geld zu stehlen. Weitere Bedrohung natürlich Integrität heißt das. Das bedeutet, wie erkenne ich beispielsweise, dass Daten von anderen manipuliert werden? Das können beispielsweise eine E-Mail sein. Ich klicke von meinem Chef oder der Chefin eine E-Mail, wo drin steht, sie sind gefeuert. Und dann will ich natürlich wissen, ob das wirklich von der Person versendet worden ist. Und das kann bei Integrität natürlich entsprechend helfen. Es können aber natürlich auch Daten manipuliert werden, die ich herunterlade. Und wenn ich Pech habe, habe ich dann vielleicht sowas wie einen entsprechenden Ransomware beispielsweise darunter geladen. Das heißt, eine Software, die ich auf meinen Computer lade. Und wenn ich die dann ausführe, wird mein kompletter Festplatteninhalt gelöscht. Nicht gelöscht, sondern verschlüsselt. Und werde dann sozusagen erpresst für die Entschlüsselung, müsste ich dann wieder Geld zahlen, damit mir die Hackerinnen und Hacker das entsprechend wieder entschlüsseln. Und naja, das ist halt, hat natürlich schon Konsequenzen, wenn man jetzt kein Backup habt. Und das Blöde ist halt auch, oder das Schlimme ist auch, dass diese Cyberkriminellen jetzt auch keinen Halt machen vor kritischen Infrastrukturen. Und wie das jetzt auch letztens bei der Uniklinik in Düsseldorf passiert ist. Da war eine Ransomware und dann musste komplett das Krankenhaus von digital auf analog umstellen. Und da sind halt auch wirklich Menschenleben gefährdet, was dann auch in diesem Fall auch wirklich so war. Weil ja, Covid-19 sowieso schon hohe Belastung für Krankenhäuser. Und dann kommt jetzt eben noch so ein Fall rein. Und dann kann ich vielleicht nicht mehr alle Patientinnen und Patienten bedienen, womit wir auch bei der Verfügbarkeit wären. Verfügbarkeit ist natürlich dann gefährdet, weil ich dann nicht mehr alle Leute bedienen kann entsprechend. Integrität, wenn wir jetzt nochmal das ein bisschen weitergreifen, das Thema, kann das natürlich auch mit dem aktuellen Thema in Social Media, Fake News, damit zu tun haben. Denn was ist denn jetzt heutzutage noch wahr und was ist falsch? Und ja, wenn halt Akteure und Akteurinnen die Möglichkeit haben, Falschnachrichten, Missinformationen zu verbreiten, dann bedroht das natürlich auch die Integrität von Wahlen beispielsweise und Ähnlichen, um da nochmal auf dieses Thema zu kommen. Es ist halt wirklich auch in dem Sinne eine Bedrohung. Klar, aus Sinne von Banken, wenn wir jetzt mal auf Zugriffskontrolle gehen, ist natürlich wichtig für die Bank, dass die weiß, dass beispielsweise Stefan Wiefling sich einloggen möchte bei der Online-Bank. Sonst natürlich, klar, finanzieller Schaden. Oder Authentizität, der Lieblingssatz aller Nachrichtensprecherinnen und Sprecher. Da geht es halt darum, Authentizität zu finden. Habe ich es mit dem richtigen Kommunikationspartner auf der anderen Seite zu tun? Rede ich also mit meiner Bank oder habe ich jetzt aus Versehen eine Phishing-Webseite angeklickt? Und dann ist natürlich vielleicht das Geld weg, wenn ich jetzt meine E-Mail-Online-Banking-Daten angegeben habe. Könnte natürlich, Akteure entsprechend Geld überweisen auf fremde Konten, auf den Cayman Islands oder was weiß ich, wo ich nicht mehr ans Geld dran komme. Und weil eben solche Fälle halt auch in der Praxis vorgekommen sind mit Phishing, gibt es mittlerweile die PSD2-Richtlinie. Das heißt, es wurde entsprechend Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend dargestellt. Das heißt, ich logge mich bei meiner Online-Bank an und muss dann noch zusätzlich einen weiteren Faktor, beispielsweise einen Code, den ich per Handy an mein Handy geschickt bekomme, muss ich dann noch eingeben, um sozusagen diese zwei Faktoren Sicherheit mit zu haben. Und das ist eben, wie gesagt, neu eingeführt worden. Und da war ein interessanter Satz bei dem Artikel von der Tagesschau dabei. Ich lese ihn mal vor. Überweisungen und Online-Käufe sind künftig etwas komplizierter, aber hoffentlich auch sicherer. Und dieser Satz spiegelt eigentlich schon ziemlich gut diese typische Denkweise, die manche offensichtlich im Bereich IT-Sicherheit haben, nämlich, wenn ich jetzt die Sicherheit erhöhe, habe ich automatisch weniger Usability. Und mit diesem Mythos, kann man ja eigentlich schon sagen, haben ja renommierte Forscherinnen und Forscher im Usable Security Bereich eben aufgeräumt in ihrem Artikel The Security Usability Trade-off Myth. Und da geht es quasi auch darum, was ist, wenn ich jetzt die Sicherheit erhöhe? Also dieses typische Klischee, ich habe mehr Sicherheit, bedeutet das, dass ich weniger Usability habe in diesem Fall? Und ja, sind denn in dem Vortrag oder in diesem Artikel, sind sie dann eben entsprechend zu der Meinung gekommen, nein, es funktioniert nicht, weil wenn ich jetzt die Sicherheit komplett hochsetze, dann, aber ich meine Userinnen und User das nicht richtig anwenden können, dann schlägt die Sicherheit ja fehl, weil ich beispielsweise, ich weiß nicht, E-Mail-Verschlüsselung, vielleicht auch hier ein Thema, wer von euch und Ihnen hat schon mal PGP benutzt? Ich bin richtig dran verzweifelt bei der Konfiguration, leider. Aber vielleicht macht das Pretty Easy Privacy ja anders. Da werden wir ja später noch einen Vortrag sehen. Aber das ist auch so ein Beispiel. Ich kann ganz viel Sicherheit erreichen, aber ich muss halt wissen, was ich einstellen muss. Und ich kann es einfach nicht bedienen. Und wenn ich da einen Button falsch klicke, schlägt die Sicherheit fehl. Das heißt, automatisch mehr Sicherheit bedeutet nicht weniger Usability. Und da gibt es auch genügend Studien, die das entsprechend auch gezeigt haben. Jetzt gehen wir mal in den umgekehrten Fall rein. Mehr Usability heißt das auch, dass ich wenn ich mehr Usability habe, bedeutet das, dass ich weniger Sicherheit habe? Natürlich nicht, weil ohne Sicherheitsmechanismen kann ich eigentlich so gut wie keine App bedienen. Wenn ich jetzt Online-Banking mache, muss ich mich ja irgendwie noch am besten auf meiner Webseite einloggen. Also das heißt, irgendein Sicherheitsfeature muss ich dabei haben, sonst klappt das halt eben auch nicht. Und gibt es da genügend Fälle in der Praxis, wo man halt sieht, dass das eben nicht funktioniert. Und deswegen sind die Forscherinnen und Forscher auf den Konsens gekommen am Ende, das Ziel soll im besten sein, eine reflektierte Ausgewogenheit zu schaffen. Denn wenn ich jetzt Sicherheitsfunktionen gebrauchstauglich mache, dann benutzen ja meine Nutzerinnen und Nutzer das wahrscheinlich ja richtig und damit erhöhen wir insgesamt die Sicherheit. Und das ist eben das Thema, worüber wir halt sprechen, Usable Security. Natürlich gibt es auch Usable Privacy, was eben auf mehr auf so Privatheitsdinge sich bezieht. Es geht aber grundsätzlich darum, wir haben diese technologischen Faktoren, das heißt Sicherheits- oder Privatheitsfunktion, und die menschlichen Faktoren gucken eben, wie Menschen eben darauf reagieren entsprechend. Und die akademischen Forschungsgebiete sind da ziemlich groß. Beispielsweise, wie authentifiziere ich Personen? Phishing, wie gehe ich dagegen vor? Wie sieht das mit Social Media in der Privatsphäre aus? E-Mail-Privacy, wie schütze ich mich vor Massenüberwachung? Wenn wir vielleicht ja bei Pretty Easy Privacy gleich noch was hören. Wie kombiniere ich Geräte und so weiter? Und das sind so wirklich wirklich breites Forschungsgebiet. Ich muss allerdings sagen, wir gehen jetzt wahrscheinlich in den näheren Beispielen jetzt eher auf Usable Security mehr ein, aus Mangel an Zeit. Aber es gibt auf jeden Fall auch viel ähnliche Vergleiche, ähnliche Dinge, die auch auf Privacy genauso gut zutreffen. Wenn wir jetzt mal aus der IT-Sicherheitsperspektive dann mal agieren, stehen wir natürlich auch vor Herausforderungen. Denn wir haben ein offensichtliches Problem natürlich in der IT-Sicherheit, nämlich das Problem ist einerseits technisch. IT-Sicherheitsmechanismen sind schwer zu erklären und nicht so leicht zu verstehen. Und andererseits, das zweite Problem ist, Security ist immer eine Nebenaufgabe. Ich habe jetzt beispielsweise eine Cloud-Storage-Webseite, wo ich mich einloggen möchte und meine Daten hochladen. Und dann, während ich diese Aufgabe erledigen möchte, kommt ein Sicherheitsmechanismus dazwischen. Beispielsweise die Passwortabfrage. Und wir haben eigentlich ein anderes Ziel und dieser Mechanismus kommt dazwischen. Und das ist besonders dann schwierig, wenn wir im Stress sind. Jeder hat mal einen schlechten Tag oder ist vielleicht krank irgendwie und muss jetzt irgendwie Aufgaben erledigen. Und dann wird es halt richtig schwierig. Und gerade wenn ich dann in diesem Moment mal nicht aufpasse, weil ich eben dann mal einen schlechten Tag habe, dann klicke ich vielleicht aus Versehen auf eine Phishing-Mail und gebe halt Daten preis, die ich halt nicht preisgeben wollte, vielleicht irgendwie Firmendokumente oder ähnliches. Ich meine, Fehler sind menschlich, das kann halt nun mal passieren. Ebenso dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass Angreiferinnen und Angreifer, also die quasi unsere Daten haben wollen, die nutzen das natürlich aus. Wir haben auf jeden Fall eine Seite, die wir uns irgendwie psychologisch dazu bringen, dass wir beispielsweise auf einen Phishing-Link klicken oder dass wir, nutzt quasi so menschliche Eigenschaften aus, die eben bei uns bekannt sind. Und da müssen wir eben mit Usable Security versuchen, diese Software widerstandsfähig dagegen zu machen. So ein paar Beispiele, die eben noch reinkommen. Wir haben natürlich beschränkte kognitive Fähigkeiten. Wir können uns jetzt nicht 100.000 Passwörter merken oder gewöhnen uns vielleicht auch an Dinge. Beispiel natürlich Browserwarnungen, wenn jetzt zu häufig jetzt so eine Meldung kommt, irgendwie wie Ihre Webseite ist unsicher und wir das irgendwie zum 100. Mal gelernt haben, okay, das ist jetzt nicht interessant, das klicke ich einfach auf Ignorieren und dann klicke ich dann 100 Mal auf Ignorieren, habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich das automatisiert mache und nicht mehr darüber nachdenke und dann kommt vielleicht eine böse Gegenseite und möchte dann mogelt uns dann auch so eine Meldung unter und wir klicken dann auch auf Ignorieren und schwupp, haben die Angreifenden ihr Ziel erreicht. Deswegen entsprechend widerstandsfähig bauen und wir dürfen auch nicht vergessen, jeder Mensch ist halt auch anders. Wir haben ein anderes Sicherheitsempfinden, wir empfinden Risiken vielleicht anders, wir wissen vielleicht anders, haben anderes Wissensstand in Terms of IT Security und das müssen wir eben entsprechend alles beachten, wenn wir dann später in Usable Security Sachen zu behandeln wollen entsprechend, womit wir auch auf so diese Thema, ja, Menschen sind halt anders halt, gibt es also typische Sachen, mit denen wir auch mal aufräumen wollen, so beispielsweise wenn man Firmenkommunikation mal guckt, hier im Beispiel die Firma Verizon, die hat dann hier diesen Satz gebracht, Users are the weakest link in security, also übersetzt heißt das, die Benutzer sind das schwächste Bindeglied in der IT-Sicherheit. Und hier wurde dann quasi auch erwähnt, ja, dass irgendwie 63% der Passwörter, die verwendet worden sind, sind irgendwie schwach oder wurden eben geklaut. Und ja, aber wenn wir das jetzt mal genauer angucken, wir sind das schwächste Bindeglied in der IT-Security. Sind wir wirklich die Feinde, vor die das Problem quasi sind? Und naja, da haben sich auch entsprechend das Pendant vom BSI, vom NCSC, Kieran Martin hat das auch nochmal später dann mal in einem Vortrag auch aufgegriffen. Lass uns doch ernsthaft mal versuchen, den Menschen in all dem zu verstehen. Lassen Sie uns aufhören, Unsinn darüber zu reden, dass der Mensch das schwächste Glied in der Cybersicherheit sei. Es ist ja so ein bisschen so, als würde man sagen, das schwächste Glied in einer Sportmannschaft seien alle Spieler. Und das trifft es eigentlich gut auf den Punkt. Denn nur wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir insgesamt die Sicherheit verbessern. Und ich denke mal, ein Fußballteam, wo alle nur Egoisten dabei sind, dann klappt das nicht so gut, das ganze Spiel. Und dieses Thema hatten aber schon vor 20 Jahren die Forscherinnen Ann Adams und Angela Sasse in ihrer Publikation Users are not the enemy auch schon beschrieben. Also quasi dieses Feindbild, der dümmste anzunehmende User, das ist halt totaler Quatsch. Und das mit diesem Klischee muss eben aufgeräumt werden. Und seitdem gibt es tatsächlich Usable Security und Privacy. Also dank diesen Forscherinnen und Forschern, die das damals in ihrem, ja, ich nenne es mal Brandbrief, ein bisschen übertrieben, dargestellt haben. Seitdem gibt es überhaupt diese Denkweise. Und auch vom NCSC, also dem britischen BSI sozusagen, hat Emma W., eine Mitarbeiterin, auch nochmal einen Vortrag zu diesem Thema gebracht, wo halt diese Folie das eigentlich auch ziemlich gut zeigt. Security must work for people. If security doesn't work for people, it doesn't work. Und ja, wenn sie eben nicht für Menschen funktioniert, dann wird sie eben insgesamt keinen Effekt haben. Der Titel dieser Arbeit hieß People, the strongest link. Also Menschen, das stärkste Verbindungsstück. Wir würden das allerdings dann nochmal ein bisschen genauer formulieren. Empower people to become a strong link. Also Menschen befähigen, ein starkes Verbindungsstück zu werden. Und das ist genau das, was wir im Bereich der Usable Security und Privacy eben machen. Wir nehmen uns Sicherheitsmechanismen und evaluieren die nach gängigen Usability-Metriken und stellen dann eben fest, dass sie dann vielleicht gar keinen Sinn machen, wie diese Schranke hier beispielsweise, wo dann alle Personen drum herum fahren. Die gibt es tatsächlich wirklich, an der Uni Bielefeld war die auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt halt diese Schranke sieht, bevor sie dann fertig geworden ist und alle halt drum herum fahren, dann müssen wir halt überlegen, okay, können wir das nicht vielleicht irgendwie anders designen? Und das wäre eben nicht passiert, wenn man nur die Sicherheitsmechanismen eingeführt hätte und keine Usability, da würde die Ampel, die Schranke wahrscheinlich immer noch stehen. Deswegen in den Entwicklungsprozess diese Mechanismen testen und dann eben schauen, wie reagieren Menschen sozusagen Security und Usability by Design in diesem Fall. Und dann wird es eben effektiver. Und wenn wir jetzt das uns nochmal genauer anschauen auf diesen Satz von vorher, können wir eben diesen Satz Users are the weakest link in security ganz klar streichen, weil das Problem, was wir hier haben, sind nicht die Nutzerinnen und Nutzer, sondern die Passwörter, die gewählt worden sind. Die sind jetzt schwach, aber vielleicht gab es auch gar keine Meldung irgendwie, um zu sagen, hey, da gibt es irgendwie ein Datenleck und jetzt das Passwort bitte ändern. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe. Deswegen müssen wir hier den Nutzerinnen und Nutzer entsprechend helfen, damit sie eben die Sachen entsprechend richtig anwenden können. Und da kommen wir jetzt auch zu diesem Thema, wo wir Passwörter schon haben, ein bisschen näher in den Bereich Personenauthentifizierung rein. Das ist so auch der Bereich, wo ich mich mit beschäftige. Und geht hier um textbasierte Passwörter. Klar, Passwörter werden von uns allen benutzt. Manche lieben sie, manche hassen sie. Aber womit wir uns auf jeden Fall sicher sein können, wir werden sie nicht mehr wegbekommen aus dem Netz. Aus folgenden Gründen. Einerseits aus der Nutzerinnen und Nutzerperspektive. Wenn ich so ein Formular sehe, dann weiß ich eigentlich ganz genau, was zu tun ist. Können Sie wahrscheinlich ihrer Oma zeigen oder Ihren Großeltern, Eltern, was auch immer. Die wissen ganz genau, was zu tun ist, wenn sie dieses Feld hinten sehen. Und aus der Entwicklerinnen- und Entwicklerperspektive auch relativ easy zu lösen. Ich muss dann nur zwei Kombinationen prüfen. Und wenn ich das geprüft habe, bin ich drin. Und natürlich ein weiterer Vorteil, mein Gehirn ist nicht hackbar in diesem Fall, momentan zumindest nicht. Und deswegen sind Passwörter eben vermutlich nie wegzubekommen. Haben aber trotzdem natürlich diese Sicherheitsprobleme. Wenn ich zu lange Passwörter wähle, kann ich sie mir schwer merken. Wenn ich sie zu kurz wähle, kann ich sie mir leichter merken. Aber umgekehrterweise natürlich leichter hackbar. Und in der letzten Zeit sind auch neue Sicherheitsrisiken dazugekommen. Das sind einfach Passwörter, die geklaut worden sind. Beispielsweise von großen Internetseiten haben wir ja am Anfang der Präsentation schon gesehen. Beispielsweise von LinkedIn sind dann riesen Passwortdatensätze mit E-Mail-Adressen und Passwörtern mal abhanden gekommen. Und ich, als wenn ich jetzt Hacker wäre, würde ich einfach diese Datensätze kaufen von irgendwelchen Darknet-Marketplaces oder wo auch immer her. Und dann gehe ich diese Nutzernamen-Passwort-Kombination durch, kann das ja auf einer anderen Webseite mal probieren. Und dann, wir sind halt Menschen und nutzen halt auch Passwörter gerne mal wieder. Und in diesem Fall haben wir dann wahrscheinlich irgendwie Erfolg. Und dagegen müssen wir natürlich vorgehen. Wir müssen jetzt schauen, wie kann ich die Sicherheit von Passwörtern erhöhen, um meine Nutzerinnen und Nutzer zu schützen auf meiner Webseite, dass eben nicht so ein Angriff passieren kann. Und da gibt es beispielsweise Sachen wie Passwort-Policies. Also, keine Ahnung, benutzen Sie ein Passwort mit Groß- und Kleinschreibung, bauen Sie Sonderzeichen ein, machen Sie Zahlen noch rein, vielleicht noch ein Einhorn-Emoji rein. Also, und dann am besten noch das Passwort alle 3 Monate ändern. Und das ist so das, was man ja eigentlich sehr häufig da liest. Und in der Praxis sieht man aber, das funktioniert nicht. Wenn man das nämlich mal evaluiert hat in der Wissenschaft, sieht man eben, wenn ich jetzt Angreifer bin, dann weiß ich ganz genau, wonach ich suchen muss, weil ich weiß ja schon, welche Zeichen da entsprechend drin sind. Das heißt, ich spare mir ja quasi die Ratezeit. Dazu kann ich mir solche Passwörter nur schwer merken. Und vor allen Dingen lösen sie das Hauptproblem ja gar nicht. Es verhindert ja weder Keylogging noch Phishing. Und wir wissen ja da, das ist so der effektivste Weg, um Menschen entsprechend anzugreifen. Das heißt, es ist mal wieder, es war eine Luftnummer in diesem Fall, weshalb auch mittlerweile das BSI übergegangen ist, nachdem es die amerikanischen und britischen Pendants schon lange empfohlen haben, die Passwörter alle 3 Monate ändern. Das ist jetzt abgeschafft, das sollte man entsprechend auch nicht mehr machen. In der Praxis natürlich, wenn wir uns Passwörter schwer merken können, kommt es natürlich dann auch für den Fall, was machen wir dann, wenn wir uns Passwörter nicht merken können? Genau, wir schreiben sie uns auf Post-its oder malen sie dann an die Wand drauf und wenn ich dann Pech habe und ein Fernsehteam bei mir reinkommt und dann diese Wand abfilmt, dann haben wir das Problem, dass wir eventuell gehackt werden, wenn wir dann keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen einbauen. Nicht zu vergessen, vergessene Passwörter können auch finanzielle Folgen haben, wie man das bei Volkswagen auch schon gesehen hat. Die hatten nämlich einen externen Dienstleister bestellt, der quasi für Passwort-Resets dann zuständig war. Und die haben dann für jedes Mal Geld zahlen müssen, wenn der Passwort-Reset kam. Und die haben halt blöderweise, weil sie alle 3 Monate die Passwörter ändern mussten, haben sie das Passwort vergessen. Und dann letzten Endes, Ergebnis ist klar, war dann teuer, 1 Million Euro extra für, obwohl man es vielleicht anders hätte designen können. Wenn Sie und ihr da noch Interesse dran habt, ein bisschen näher reinzuschauen, es gibt noch zu Passwörtern beispielsweise vom NCSC aus Großbritannien noch Passwortrichtlinien so auf einem Infosheet, wo man nachgucken kann, was sind denn so die Empfehlungen. Steht auch nochmal Blacklist the most common password choices, das heißt, hier ist auch nochmal die Empfehlung, nicht die häufigsten, beliebtesten Passwörter zu wählen. Für den Online-Dienst beim BSI gibt es auch noch eine ähnliche Broschüre, da dann einfach mal reinschauen. Und also haben wir abgehakt, Password-Policies, keine so gute Idee, um die Sicherheit zu erhöhen. Aber was ist denn jetzt mit 2-Faktor-Authentifizierung, werden vielleicht manche jetzt in dem Podium denken. Klar, es wird natürlich von vielen Online-Diensten angewendet. Also ich logge mich mit Nutzernamen und Passwort ein. Dann werde ich nach einem zusätzlichen Authentifizierungsfaktor gefragt. Also jetzt dieser SMS-Code beispielsweise oder ich klicke auf eine App irgendwo drauf. Wenn dieser Beweis erbracht wurde, dann bin ich drin auf der Webseite. Und ja, so läuft es halt ab. Und spätestens seit dem Bundeshack, die manche erinnern sich vielleicht nur letztes Jahr dran, wo von Politikern Konversationen gehackt worden sind und ins Internet gestellt worden sind, da war dann das Echo groß. Ja, wir brauchen Zwei-Faktor-Authentifizierungspflicht. Und ich weiß gar nicht, ob Politiker mittlerweile eigentlich noch wissen, was das ist. Das Thema ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Und vielleicht liegt es auch daran, dass das offensichtliche Problem nicht angesprochen wurde. Die Akzeptanz von Zwei-Faktor-Authentifizierung ist richtig gering. Selbst Google selbst muss zugeben, dass weniger als 10% der Zwei-Faktor-Authentifizierung überhaupt bei Google aktiv ist, weshalb die auch entsprechende Maßnahmen dann ergriffen haben, weil das Ziel ist jetzt quasi, die Usability zu erhöhen. Und das macht dann die risikobasierte Authentifizierung. Die erhöht nämlich die Sicherheit im Vergleich zu nur Passwort-Authentifizierung und erhöht gleichzeitig die Usability. Funktioniert oder so? Ich habe jetzt meinen Anmeldenamen und ein Passwort und während ich das eben eintippe und das Login-Formular absende, dann übermittle ich ja automatisch zusätzliche Metadaten, die sowieso schon in dem Kontext vorhanden sind. Beispielsweise, welche IP-Adresse habe ich, welches Gerät nutze ich zum Einloggen, welchen Browser. Und basierend darauf wird im Hintergrund eben ein Risiko berechnet, basierend auf meinen vorherigen Login-Versuchen, wie wahrscheinlich ich das jetzt bin oder wie hoch das Risiko ist, dass das jetzt ein Hacking-Angriff ist. Und das wird normalerweise in niedriges, mittleres und hohes Risiko unterteilt. Wenn wir jetzt mal den einfachen Fall anschauen, ich bin jetzt bei der FIF und logge mich aus Bremen ein mit einem Gerät, was ich sonst immer benutze. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Windows so beliebt ist, aber ich habe es einfach mal in dem Beispiel angenommen. Und wenn das Verhalten quasi so wie immer quasi ist, komme ich einfach in meine Webseite rein, werde jetzt nicht nach zusätzlichen Faktoren gefragt. Und jetzt gehen wir mal an einen Ort, wo ich mich persönlich relativ selten aufhalten würde jetzt, auch wenn ich im Urlaub wäre. Das wäre jetzt nach Mallorca. Und dann ist sich das System nicht mehr so ganz so sicher, weil ich mich vorher noch nie aus Mallorca eingeloggt habe und ein Gerät benutze, was ich sonst nie benutzt habe. Dann ist sich das Gerät nicht so sicher, ist das wirklich Stefan Liefling, der sich hier einloggen möchte? Und dann wird nach einer zusätzlichen Authentifizierung gefragt. Das kann beispielsweise eine E-Mail-Adresse sein, die ich dann nochmal bestätigen muss. Das heißt, ich muss mich noch in den E-Mail-Account einloggen. Und wenn ich diesen Beweis eben entsprechend gebracht habe, dann komme ich auf die Webseite entsprechend drauf. Und hier sieht man halt den Unterschied zur Zwei-Faktor-Authentifizierung im klassischen Sinne. Ich werde nicht immer nach zusätzlicher Authentifizierung gefragt. Und diese Technologie wird empfohlen vom NIST, also dem amerikanischen Pendant zum BSI, in den Digital Identity Guidelines. Wenn es noch nicht gelesen wurde, einfach mal reinschauen. Da sind sehr viele Usable Security und Privacy Metriken entsprechend drin. Das ist ganz interessant zu lesen. Große Online-Dienste setzen es ein. Facebook, Google, LinkedIn und weitere. Da haben wir auch eine Forschung dazu gemacht, um mal zu testen, wie das entsprechend eingesetzt wird. Und wir haben halt auch selber noch Forschungen durchgeführt und haben halt herausgefunden, dass RBA tatsächlich gebrauchstauglicher angesehen wird als vergleichbare Zwei-Faktor-Authentifizierungsmethoden. Und auch die Sicherheit wird vergleichbar wahrgenommen tatsächlich. Also die Personen fühlten sich tatsächlich gleich sicher ungefähr, was ja dann schon mal ganz gut ist. So sehen die Dialoge dann aus, wenn RBA aktiv wird. Da haben wir auch eine Webseite aufgesetzt, einfach mal auf riskbasedauthentication.org gucken. Da haben wir auch viele Studien dabei, unter anderem auch eine ganz neue Studie, die wir durchgeführt haben, wo wir die Usability von RBA entsprechend durchgetestet haben. Und da hat beispielsweise der IT-Security-Guru Bruce Schneier hat auch nochmal darüber berichtet, das ist eigentlich ein ganz lustiges Gimmick gewesen. Also vor allen Dingen, er fand es auf jeden Fall interesting, also das ist, wenn das kein Grund ist, reinzuschauen, dann weiß ich ja auch nicht. Aber wir kommen jetzt nochmal generell zu Usable Security und Privacy hin, weil irgendjemand muss es ja einsetzen. Und das sind ja meistens dann Entwicklerinnen und Entwickler. Und wie können wir diesen Personen entsprechend helfen, um diese Software einzubauen? So, dass sie es entsprechend gehört haben und gedacht haben, okay, wie baue ich es jetzt ein? Dafür haben wir ein Tool gebaut, um eben diesen Forschungsstand zusammen zu bauen. Das ist die U-Secured-Plattform. Da haben wir jetzt beispielsweise für alle möglichen Kategorien, was es so gibt, an Sachen, die man gestalten kann, als Programmiererinnen und Programmierer haben wir entsprechend aufgelistet. Und wenn wir jetzt beispielsweise Warnmeldungen anschauen wollen, ist das halt genau da gelistet, wie so der aktuelle Forschungsstand ist und was so die Empfehlungen sind. Soll ich eine Warnmeldung vielleicht gestalten, damit das dann auch effektiv zu dem zufriedenstellenden Ergebnis führt, nämlich dass Sicherheitsmethoden richtig angewendet werden. Auch wenn man da jetzt irgendwie, gibt es dann nochmal eine Übersicht, wo man entsprechend sich durchklicken kann, Und dann auch, wenn man jetzt irgendwie Warnmeldungen hat, kann man draufgehen und dann werden nochmal andere Kategorien, die verwandt sind, nachzuschauen. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Nachschlagtool, um einfach so einen Überblick zu haben, was ist denn so populär aktuell und was ist so der Stand der Forschung aktuell. Also gerne mal vorbeischauen, lohnt sich da an der Stelle. Was sollten Sie jetzt von dem Vortrag mitgenommen haben? Also zuerst einmal, Security ohne Usability geht auf jeden Fall nicht. Ausgewogenheit, dieser Trade-off-Myth, mehr Sicherheit gleich weniger Usability ist Quatsch. Und ebenso empower people to become a strong link in Security. Das heißt, nur zusammen kann das halt wirklich stark werden. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Literaturtipps am Ende mitgeben, wenn Sie und Ihr jetzt auch irgendwie auf den Gedanken gekommen sind, okay, das klingt ganz interessant, ich lese mich da rein. Da gibt es beispielsweise von Simson Garfinkel und Heather Richter-Lipford gibt es ein gutes Buch, da wo halt wirklich bis 2014 so überblicksmäßig alle möglichen Bereiche aus Usable Security und Privacy zusammengefasst sind. Es gibt auch noch von dem deutschen Arbeitskreis in Usable Security und Privacy nochmal eine Literaturliste. Da sind halt eigentlich sehr empfehlenswerte Paper dabei. Die sind eigentlich auch sehr gut, um dann nochmal einen Überblick zu bekommen. Die würde ich dann auch an der Stelle empfehlen. Und es gibt noch Konferenzen, auf denen natürlich aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt wird. Da gibt es das Symposium on Usable Privacy and Security. Da ist halt viel Open Access auch dabei. Das heißt, kostet auch nichts, keine Paywall dazwischen. Also von daher super. Das kann ich an der Stelle empfehlen. Klar, alle anderen, die auf der Liste sind auch relevant. PoPETS beispielsweise, also Privacy Enhancing Technologies Symposium, ist dann mehr so auf Usable Privacy auch noch angewandt und mehr auf den Usability-Fokus ist dann die Conference on Human Factors in Computing Systems. Es gibt auch noch deutsche Workshops. Es gibt den deutschen Usable Security und Privacy Workshop, der immer auf der Mensch und Computer stattfindet. Da treffen sich dann noch quasi alle Forscherinnen und Forscher aus dem Fachbereich und tauschen sich da aus. Das ist eigentlich ganz spannend, um nochmal irgendwie Kontakte auch in die Usable Security-Szene reinzubekommen. Oder in Europa gibt es auch dann den European Workshop on Usable Security, die Euro-USEC. Da treffen sich eigentlich international auch alle, aber in Europa an einem Ort und tauschen dann auch die neuesten Forschungsergebnisse aus. Und damit sind wir dann auch am Ende vom Vortrag angekommen. Ich hoffe, dass ich Sie und euch entsprechend für das Thema Usable Security und Privacy begeistern konnte. Weitere Infos haben wir auch auf unserer Webseite ds.hbrs.de. Das ist von unserer Gruppe für Daten- und Anwendungssicherheit die Webseite, wo wir die neuesten Ergebnisse haben. Oder natürlich risk-based-authentication.org, unsere Infoseite. Wenn es sonst noch Fragen gibt, freue ich mich natürlich auf die, die jetzt gleich entsprechend im Chat kommen. Aber ansonsten bin ich auch per E-Mail erreichbar oder Twitter. Also wenn Sie da irgendwie Fragen haben zu dem Thema, sagen Sie gerne Bescheid und ich freue mich da auf eine Rückmeldung. Und ansonsten vielen Dank und danke fürs Zuhören.